alle, die mich noch gar nicht kennen aus den vergangenen Folgen. Mein Name ist Gabriele Wojdelko und ich leite bei der Körber-Stiftung den Bereich Geschichte und Politik. Und ich darf Sie und euch ganz herzlich begrüßen zu der April-Folge, April 2025, unseres Podcasts Geschichte ist Gegenwart. In den ersten Folgen, die wir in diesem Jahr gemacht haben, haben wir sehr viel über politisches Zeitgeschehen gesprochen. Und diejenigen, die unseren Podcast kennen, wissen, dass wir eben auch immer mal wieder in unserem Geschichte ist Gegenwart Podcast darauf gucken, wie Geschichte gemacht wird und mit welchen Formen und Formaten wir an historische Ereignisse und Entwicklung erinnern. Und diejenigen, die ungefähr so alt sind wie ich, die wissen, dass es in den 80er Jahren einen Song gab von der Band Fehlfarben. Und die haben gesungen, keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran. Also das als kleiner O-Ton aus den 80ern. Ja, Geschichte geht voran, weil sie sich stetig fortschreibt. Sie wird gemacht, weil sie eben kein Naturgesetz ist, sondern sie ist das Ergebnis des Handelns von Menschen. Und dieses Handeln erschließt sich uns allen im Rückblick. Das heißt, AktivistInnen, WissenschaftlerInnen, Kulturschaffende tragen alle mit ihrem Tun genau zu diesem Machen von Geschichte bei. Ein Ort, an dem Auseinandersetzung mit unserer Vergangenheit ganz aktiv gesucht wird, ist das Theater. Und am Theater wird das Wissen über die Vergangenheit auf eine ganz besondere Art und Weise verhandelt und auf die Bühne gebracht. Und wie eine berühmte französische Theaterlegende einmal gesagt hat, und jetzt zitiere ich, im Theater wird Geschichte nicht nur erzählt, sondern in den Körpern der Schauspieler und der Vorstellungskraft des Publikums neu erschaffen. Ja, genau über das, was ich jetzt skizziert habe, hat mein Kollege Felix Fug, der sich bei uns in der Körber-Stiftung mit dem Programm E-Commemoration für Vielformatigkeit von Geschichtserzählung einsetzt, mit Amelie Deufelhardt gesprochen. Seit 2007 ist Amelie Deufelhardt die künstlerische Leiterin von Kampnagel, Internationales Zentrum für die schönen Künste in Hamburg. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, Kampnagel ist heute Deutschlands größte freie Spiel- und Produktionsstätte für darstellende Künste. Und Amelie Deufelhardt hat in ihrer bisherigen beruflichen Karriere mit einer ganzen Reihe von spektakulären Aktionen auf sich aufmerksam gemacht, unter anderem mit der Flutung des Palasts der Republik und dessen Umnutzung als Wasserstadt, das war 2004, und auch mit vielen anderen Dingen. Und diese Aktionen haben sie eben zu einer der führenden Figuren des postdramatischen Theaters in Deutschland gemacht. Vielleicht noch interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sie hat nicht die üblichen klassischen Stationen der Theaterlaufbahn durchlaufen, sondern sie hat Romanistik und Kulturwissenschaften und Geschichte studiert in Frankfurt am Main, Tübingen und Montpellier. Also, eine spannende Person, die wir heute als Gast haben. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, lieber Felix, ich möchte dich einmal fragen, was war denn eigentlich für dich der Aha-Moment, um dich als Historiker fürs Theater zu interessieren?
Jetzt bringst du mich direkt zu Beginn, Gabi, in eine sehr schwierige Position, weil ich rede ja gleich mit Amelie Deufelhardt zusammen über verkörperte Vergangenheit, Geschichte und Erinnern am Theater. Und da muss ich mich direkt erstmal outen, weil die große Liebe war es eigentlich zu Beginn in meiner Jugend überhaupt nicht so wirklich. Irgendwie habe ich es nicht richtig synchronisiert bekommen mit dem, wofür ich mich irgendwie in meiner Jugend interessiert habe. Heißt, kam eigentlich echt wirklich erst später nach meinem Umzug nach Berlin und dann zum ersten Mal in Karsdorfs Volksbühne und die langen Dostojewski-Aufführung 4, teilweise sogar auch mal in 5 Stunden und dann auch dieses nonlineare Erzählen und total verwirrt eben aus der Volksbühne stolpernd, sich irgendwie Gedanken über diese Welt zu machen. Also eigentlich eher Latecomer. Umso schöner fand ich eigentlich das Gespräch dann auch mit Amelie zu suchen.
Ja, super. Vielen Dank, Felix. Also das macht jetzt echt Lust aufs Reinhören und was mir das, was du erzählst, was mir deine Geschichte ja zeigt, ist, wie notwendig und sinnvoll es ist, sich immer mal aus diesem gewohnten Umfeld rauszuwagen und nach Wegen zu suchen, wie wir die Vergangenheit in anderen Formaten erleben, gestalten und diskutieren können. Jetzt aber, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Freuen Sie sich auf Amelie Deufelhardt im Gespräch mit Felix Fug.
Vielen Dank, liebe Amelie, dass du dir Zeit nimmst, mit uns heute im Podcast über verkörperte Vergangenheit zu sprechen. Schön, dass du da bist. Ich möchte eigentlich eingangs ganz kurz mit dir, Amelie, vielleicht über eine Szene sprechen, beziehungsweise über eine Uraufführung von Heiner Müllers Germania Tod in Berlin, die 1978 eben an den Münchner Kammerspielen uraufgeführt wurde. Und in seinem Stück seziert Müller die zumeist linear erzählte deutsche Geschichte in sehr unterschiedliche Einzelteile, die dann aber in seinem Stück auch durch sowas wie wiederkehrende Topoi dann auch zusammengehalten werden. Und Müller räumt eigentlich seinem Stück, wenn man das mal ernst nimmt, eigentlich alles ab, was bis dato traditionell eigentlich so in unserem allgemeinen Geschichtsverständnis eingeschrieben war. Was aber eigentlich, wenn man genauer hinschaut, zur Entstehungszeit des Stücks selbst schon in den Geschichtswissenschaften eigentlich zunehmend Aufmerksamkeit erfuhr. Also Kritik an so einer angenommenen Unvergleichbarkeit und Singularität historischer Ereignisse oder auch die Vorstellung von Geschichte eben als fragmentierte, aber eben auch zusammenhängende Zeit. Und lass mich mit der Frage starten, Amelie, von der ich und die Zuschauenden vielleicht schon oder Zuhörenden auch schon die Antwort von dir bereits erahnen können, aber wir gewissermaßen auch ein bisschen mehr wissen wollen. Darf man das eigentlich so machen wie Heiner Müller, so über die Vergangenheit zu sprechen und zu schreiben auch?
Also aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ich habe also in der Schule haben wir ja eigentlich noch ein sehr eindimensionales Geschichtsbild gelernt. Vielleicht überwiegend die Geschichte der Sieger plus dann auch noch die Geschichte der VerliererInnen. Also das ist ja klar, also in meiner Schulzeit hat auch der Holocaust eine riesige Rolle gespielt. Auch mit vielen, vielen Filmen, die wir gesehen haben und eigentlich auch diesen, es war fast wie so ein dauerndes Schockerlebnis, auch dass unsere Eltern, bei mir eher die Großeltern, da zur Tätergeneration gehört haben in Bezug auf den Holocaust. Und ich habe ja auch Geschichte studiert, genau wie du, soweit ich das weiß. Und im Studium habe ich eigentlich schnell gemerkt, dass mich die Geschichte der Sieger, wie das damals hieß, heute würde man vielleicht sagen der Siegerinnen, aber es waren eigentlich überwiegend Männer natürlich auch, die da gesiegt haben. Und das war eigentlich so gängig in der, auch im Geschichtsstudium bei vielen Professoren damals, dann musste man irgendwelche Kaiser oder Könige auswendig lernen, Päpste beim Mittelalter, im Mittelalter. Und ich habe schnell gemerkt, dass das eigentlich nicht die Fragen sind, die ich auch an die Vergangenheit stelle, sondern dass die Fragen, die ich selber stelle, dann doch viel vergleichbarer sind, denen, die Heiner Müller gestellt hat in seinem Stück. Nämlich erstmal, also ich habe dadurch dann auch schnell mich entschieden, eben das so nicht zu studieren, sondern eher Sozialgeschichte zu studieren und Mentalitätsgeschichte, was damals so ein neuer Zweig war. Und damit eben auch eher gesellschaftliche Frage, dadurch habe ich auch die Soziologie ständig gestreift, eher gesellschaftliche Fragen an die Geschichte zu stellen. Ich erinnere mich zum Beispiel im Studium, wir sollten Reformation ein Referat machen und es gab nur Reformationsthemen und ich habe mich gemeldet und habe gesagt, ich würde gerne was über die Bauernkriege machen, weil das quasi der Aufstand von unten gegen die Bewegungen war. Und da bin ich eigentlich bis heute dran. Also wie können wir eigentlich mit sehr unterschiedlichen Perspektiven Geschichte und Gegenwart natürlich auch befragen und es gehört für mich auch zusammen. Wie können wir diesen Perspektivwechsel, können wir aus meiner Sicht nur erreichen, indem wir auch Perspektiven von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Ländern zulassen und so weiter.
Ja, warst du damals ja schon total Trendsetterin, so to say, mit den Bauernkriegen. Also dieses Jahr sind ja 500 Jahre Bauernkriege, also die, wo es Festlichkeiten eben auch gibt mit Blick auf Demokratiegeschichte und eben diese Revolution von unten und irgendwie das Kratzen an der Aristokratie und der Klassengesellschaft ist ja auf jeden Fall etwas gewesen oder etwas, was jetzt auf jeden Fall immer stärker auch wieder zum Thema wird, auch in der Öffentlichkeit. Lass mich da nochmal kurz nachhaken. Also es gibt unterschiedliche Perspektiven in die Vergangenheit, auf die Vergangenheit. Die eine ist akademischer Natur, die andere ist künstlerischer Natur. Wie unterscheiden die sich und wo unterscheiden die sich für dich so ein bisschen konkreter? Und gibt es hier auch auf Kampnagel bei euch eben auch verschiedene, sage ich mal, Tendenzen, da auch beide Perspektiven stärker miteinander zu verzahnen oder so einen Dialog auch herzustellen? Es gab ja einige Historikerinnen und Historiker, die auch im Diskursprogramm dann immer wieder auch zu Gast sind bei euch.
Genau, wir sind auf jeden Fall natürlich auch interessiert an wissenschaftlichen Perspektiven und zeigen die auch. Und aus meiner Sicht der schöne Unterschied zwischen Wissenschaft und Kunst ist eben, dass in der Wissenschaft im Prinzip, und das ist ja fast noch mehr geworden als weniger, in der Wissenschaft geht man von abgesichertem Wissen aus. Also das, was man schreibt, das muss auch vielfältig, nicht wirklich bewiesen, das ist vielleicht ein zu starker Begriff, aber es soll doch sehr klar nachgewiesen werden, dass jede These auch stimmt. Und es ist natürlich auch wichtig, dass es Wissenschaftlerinnen gibt, die sich genau mit bestimmten Fragestellungen, mit unserer Geschichte und Gegenwart beschäftigen. Und in der Kunst kann man aber auch das spekulative Denken walten lassen oder das wilde Denken und muss im Grunde nicht jede These genau abgesichert haben. Und wenn man das jetzt zusammenkommen lässt, wissenschaftliche Positionen und künstlerische Positionen, finde ich, dass sich da sehr interessante Perspektiven ergeben, weil im Grunde auch beide Seiten, wenn sie sich füreinander interessieren, merken, dass sie jeweils von den anderen auch viel lernen können, weil auch die Spekulation oder das Denken ins Ungesicherte hat natürlich hohe Potenziale.
Ja, wenn ich gerade auf deinem Tisch hier schaue, sehe ich, Kinder wissen alles. Die Jungen ist 2025, das ist mich eigentlich schon direkt zu der nächsten Frage bringt, die aber anschließt an das, was wir jetzt schon zuvor besprochen haben. Ich würde es mir auf jeden Fall hoffen zu sagen jetzt, dass performative Künste, theatralische Zugänge auch in der historisch-politischen Bildungsarbeit und vor allen Dingen auch an Museen eben vielleicht auch ein bisschen mehr Konjunktur heutzutage haben, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Würdest du auch sehen, dass oder das Gefühl haben erstmal, dass es ein besonderes Potenzial auch gibt, sich mit künstlerischen Positionen auch im Bereich der performativen Künste, dann eben auch im Bereich der historisch-politischen Bildungsarbeit, da auch nochmal ein neues Interesse auch wecken zu können an historischen Themen?
Also auf jeden Fall. Es gibt ja ein größeres Interesse an Interdisziplinarität in vielen Feldern. Und vielleicht ist so ein Ort wie Kampnagel da auch unter künstlerischen Aspekten, so auch unter dem Aspekt Formatentwicklung, Zusammenbringen unterschiedlicher Perspektiven, sind wir sicher einer der Orte, der solche Positionen schon früh vertreten hat. Aber auch in den Museen redet man ja schon seit zig Jahren. Und heute hier in Hamburg, wenn wir zum Beispiel mit dem Mark arbeiten, dem ehemaligen Völkerkundemuseum, weil wir uns beide sehr stark auch für Kolonialismus und postkoloniale Forschung interessieren, da merkt man, dass die natürlich auch ein riesiges Interesse an Performance haben, weil man nochmal mit anderen Mitteln natürlich eine andere Kultur, aber gegebenenfalls auch eine Kultur der Unterdrückung und eine Kultur des Widerstandes klar machen kann, als mit Text und Bild und Objekten. Das ist einfach eine Erweiterung der Ausdrucksformen, die ich auch für die Bildung sehr interessant finde. Und zwar nicht nur unter dem Aspekt, dass zum Beispiel in der politischen Bildung, wenn wir jetzt an Kinder und Jugendliche denken, dass ihnen was vorgeführt wird, sondern sehr gerne auch, dass sie auch mitmachen können, weil beim eigenen Gestalten lernt man natürlich noch mehr.
Noch viel mehr, genau. Ja, durch die Zusammenarbeit zwischen uns in den letzten Jahren durfte ich auch vor allen Dingen ein Stück weit lernen, dass Theater ja auch nicht irgendwie gleich Theater ist. Ich würde gerne mit dir jetzt in den kommenden Fragen auch nochmal so ein bisschen über diesen Begriff der verkörperten Vergangenheit sprechen. Und wenn ich irgendwie ans Theater früher dachte, dann dachte ich immer so an diese grausige Theater-AG in Schulzeiten und an eben so ein Format, was wahrscheinlich irgendwie unter dem Begriff des Reenactments eben damit stark verbunden ist, gerade wenn es um die Auseinandersetzung mit Vergangenheit im theatralischen Sinne geht. Und Reenactment eben also das kostümierte oder sprachliche Nachnamen im Sinne einer gewissen Immersion, die dem Zuschauer dann geboten wird. Ist das eigentlich immer noch Teil von gegenwärtiger Theaterkultur? Und wie blickst du denn überhaupt auf die Praxis des Reenactments, wenn es um die Auseinandersetzung mit Geschichte und Vergangenheit geht?
Also ich schätze mal, so wie in deinem Schultheater ist es wahrscheinlich nicht mehr State of the Art. Aber es gibt natürlich ein paar KünstlerInnen, die auf eine sehr interessante Art und Weise eher auch strukturell dokumentarisch sich mit Vergangenheit beschäftigt haben. Also einer davon, das ist vielleicht der langjährigste Haudegen des Dokumentartheaters, ist Hans-Werner Krösinger, der immer wieder mit SchauspielerInnen historische Situationen tatsächlich reenacted hat. Dann kam Rimini-Protokoll, die quasi nochmal so einen Paradigmenwechsel im Dokumentartheater gemacht haben, die immer mit Laien gearbeitet haben, die sie als Expertinnen des Alltags bezeichnen. Das heißt, alle Spielerinnen sprechen für sich und für ihr Leben und beziehungsweise für ihre Tätigkeit. Das ist sehr interessant und hat damals wirklich schon im Denken auch die Theaterwelt so ein bisschen umgestülpt. weil plötzlich Laientheater kein Laientheater mehr war, weil Rimini Portugal professionelles Theater mit Laien als Spielerinnen gemacht hat. Und ein weiterer der Großmeister, um jetzt mal die deutschsprachigen zu nehmen, ist eben Milo Rau. Ich weiß noch ganz genau, ich glaube, ich habe mit Milo, der ja inzwischen Intendant der Wiener Festwochen ist und weiterhin sehr, sehr, sehr umtreibiger Theatermacher, ich habe mit ihm, glaube ich, schon eine der ersten Produktionen nach seinem Studium produziert, damals noch in den Sophiensälen in Berlin. Und Milo hat dann einige Jahre später angefangen, er hat sich vielleicht schon vorher dafür interessiert, aber sich mit unterschiedlichen afrikanischen Ländern zu beschäftigen.
Kongo zum Beispiel.
Genau, mit dem Kongo. Er war viel im Kongo, mit dem Kongo-Tribunal. Und er war in Ruanda mit Hate Radio, was wirklich, obwohl ich normalerweise sagen würde, ja, so Reenactment von so einer historischen Situation ist vielleicht ein bisschen nicht so interessant unter theatralen Aspekten, aber was Milo Rau mit diesem Hate Radio gemacht hat, diesen Völkermord in Ruanda, bei dem, wie wir alle wissen, wir Europäerinnen ja konsequent weggeguckt haben, bis 1 Million Menschen so ungefähr umgebracht waren oder die meisten Europäerinnen, inklusive der Medien, der Politik und so weiter, haben weggeguckt, wie er diesen Massenmord ja auf eine sehr, ein sehr archaischer Massenmord, ein viel archaischer Massenmord als der, den die Nazis an unseren jüdischen Mitmenschen vollbracht haben, der ja viel technokratischer war, aber diesen Massenmord in Ruanda in 1 oder 1,5 Stunden in einer Glasbox, so, also die Glasbox war das Bühnenbild, so zu reenacten, dass man wirklich dachte, man hat es miterlebt. Das war wirklich eine spektakuläre Arbeit, die wir auch hier gezeigt haben, natürlich. Ich weiß nicht, wie er es schafft. Es ist auch bei mir so, dass ich in manchen Szenen von Stücken, wo Gewalt dann reenacted wird, da fühlt man natürlich ein Unbehagen. Und ich kann auch verstehen, wenn man es ablehnt. Aber Milo Rau schafft es dann trotzdem sehr gut, dass es einen in Bann zieht und dass ich eigentlich dieses Gefühl, da darf es niemals hinkommen, einstellen. Das ist ja wiederum ein Gefühl, was wir alle uns wünschen oder was wir haben wollen, dass wir Kunst auch produzieren, die auch einen politischen Impact oder auch einen politischen Widerstand gegen Ungerechtigkeit produziert. Und das schafft er auf jeden Fall mit seinen Arbeiten, sehr eindringlich sogar.
Ja, und schon wieder bist du mir eigentlich ein Stück weit voraus mit dem, was ich mir sowieso überlegt hatte für unser Gespräch heute. Denn das Theater, hast du ja gerade versucht oder vor allen Dingen auch sehr deutlich gemacht, das Theater dokumentiert Vergangenheit, aber es holt auch gleichzeitig die Vergangenheit, so to say, durch uns bekannte Kulturpraktiken auch auf der Bühne dann wieder ins Heute. Und das ist vielleicht auch das, was das Theater eben sehr gut kann, eben die Vergangenheit mit der Gegenwart und auch mit so einem Blick in die Zukunft stark zu verbinden. Und ich würde dich gerne fragen, welche Möglichkeiten eigentlich aus diesem Umstand entstehen, dass uns die Vergangenheit eben so total unvertraut scheint auf der einen Seite und so weit zurückliegend ist, während gleichzeitig eigentlich die kulturelle Praxis eigentlich von performativer Kunst gerade auch durch ihre Leiblichkeit auf der Bühne und im Miteinander eben mit den Zuschauenden etwas ist, mit dem wir uns dann augenscheinlich eigentlich auch sehr schnell in Beziehung setzen können. Also dieses Fremde aus der Vergangenheit und dieses Präsente und das Vertraute in der Körper im Raum, der sich bewegt, mit dem wir uns ganz schnell auch irgendwie in Beziehung setzen können. Also das Fremde und das Vertraute.
Das ist eine super Frage, zu der mir in einer Sekunde so ein Bilderschwall an möglichen Antworten gekommen ist, dass ich fast nicht weiß, wo ich anfangen soll. Also wenn man mal über Körperlichkeit redet, weil wir ja auch über Geschichte reden, das ist super interessant, wenn man Arbeiten sieht, zum Beispiel Choreografien von vor 40 Jahren, die gibt's ja teilweise noch. Ich sage auch gleich ein Beispiel, wo sich einfach in den letzten 40 Jahren die Körper der Menschen, der tanzende Körper, so verändert haben, dass man es fast nicht wiedererkennen kann. Vor 40 Jahren, es gibt ein sehr schönes Beispiel von einer Produktion von Lucinda Childs, eine der Ikonen des Tanzes, heute über 80 Jahre alt, hat, by the way, auch letzten Sommer bei uns noch auf der Bühne getanzt. Lucinda Childs hat dieses Stück gemacht, Dance, und hat es vielleicht 30 Jahre später nochmal reenacted und hat über die Bühne eine Folie gespannt, auf der man das Stück von damals sehen konnte. Und vor der Folie haben die Tänzerinnen heute getanzt, quasi das Gleiche. Man hat aber gesehen, dass sich Bewegung und Körperlichkeit in diesen 30 Jahren so verändert haben. Die Tänzerinnen sind heute viel athletischer. Die ganzen Ausdrucksformen sind anders. Also es wird, das ist, für mich war das wie so eine Offenbarung, wie sich auch Körper ändern über in der Geschichte. Also es ändern sich nicht nur die Bilder, sondern es ändern sich auch die Körper. Und dann die Geschichte, die uns was über die Gegenwart sagt, das ist natürlich auch super wichtig, weil es ist ja klar, dass unsere Gegenwart von unserer Geschichte auch geprägt ist. Und ich glaube, das zeigt sich umso deutlicher, wenn wir uns auch von der Kultur, die wir kennen, entfernen. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Stück aus dem Kongo holen oder ein Stück aus Südostasien und es fehlen uns die historischen Konnotationen, die da alle drinstecken, die uns, wenn wir ein Stück kommen, das aus Europa kommt oder aus dem Kulturkreis, den wir gut kennen, über die wir vielleicht gar nicht mal richtig nachdenken.
Ja.
Und wenn man ein Stück hat von einem entfernten Kontinent, wo man viel weniger Wissen hat, dann fehlen einem natürlich auch Möglichkeiten, so komplex zu entschlüsseln, wie wenn man die Vergangenheit kennt. Und ich hatte, glaube ich, vor einem Jahr oder vor zwei, hatte ich mal eine Podcast-Diskussion mit Simon Strauss, dem Journalisten. Und er, im Gegensatz zu mir, vertrat die These, dass jedes gute Stück komplett entschlüsselt werden kann. Von jedem guten Stück gesehen, egal wo er herkommt. Und da bin ich natürlich...
Gewagte
These. Die These fand ich auch sehr gewagt. Und das ist natürlich die kann man sich natürlich auch erklären, weil dahinter steht ein Universalismusanspruch der Kunst. Und ich bin natürlich anderer Meinung. Ich glaube, diesen Universalismusanspruch kann es nicht geben. Und wir sind natürlich gebunden auch an unsere eigene historische Erinnerung, um Gegenwart zu entschlüsseln, zu verstehen, zu kritisieren und so weiter. Und also auf Deutschland bezogen ist es ja, wir wären ein anderes Deutschland ohne den Faschismus, den Nationalsozialismus und den Holocaust. Das sehen wir heute besonders schmerzlich jetzt, aber es ist eben ganz klar, wir sind Teil unsere Gegenwart ist immer auch Teil unserer Geschichte.
Ja, zu den Leerstellen und zu den Lücken und eigentlich auch zu unserem Unwissen über die Vergangenheit, gerade was zum Beispiel auch eben die Kolonialgeschichte angeht oder letzten Endes unser Wissen auch über andere Theatertraditionen, Theaterkulturen eben unter anderem, denn eben aus dem globalen Süden, kommen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal zu sprechen. Ich würde gerne nochmal kurz bei dem Aspekt von Körperlichkeit und Leiblichkeit bleiben. Traditionell versteht die Theatertheoretikerin Erika Fischer-Lichter ja Kunst und Theater machen als so einen ästhetischen Prozess, bei der eben die körperliche Präsenz von Performenden und Zuschauenden ein Stück weit im Fokus steht und liegt genau in dieser Co-Präsenz eigentlich von Performenden, von Zuschauenden, auch im Kontext, wenn wir uns einfach nur das postdramatische Theater nochmal anschauen, liegt da genau auch für dich ein großes Potenzial eben für die historisch-politische Bildungsarbeit, dass die Kulturpraxis des Theater machen, auch eben da stärker in den Fokus zu rücken, weil sie eben genau diese Kopräsenz von Zuschauern aktiviert. Also die Zuschauer werden aktiviert in dem Prozess.
Die werden aktiviert und stecken sich auch gegenseitig an. Also dazu gibt es Forschung an Ansteckung dessen, was man bei einem Stück empfindet. Die trägt sich auch über die Zuschauenden hinweg. Und ja, diese Kopräsenz, das ist eigentlich das, was Theater ist. Das ist auch der Grund, warum wir eigentlich immer hinfahren müssen und uns die Stücke angucken, weil wir könnten sie uns ja auch auf Video angucken und dann einladen. Aber es ist wirklich nicht das Gleiche, weil du hast in dem Raum immer die Kopräsenz der Zuschauenden und der Bühnenakteurinnen. Und das ist zum Beispiel, die kann man eigentlich relativ gut lesen. Wo man sich täuschen kann, ist, wenn man Stücke einlädt. Also ich erinnere mich an eine Vorstellung, das ist schon ewig her, im Haus der Kulturen der Welt. Das war ein Stück aus dem Iran und das kam überhaupt nicht gut an, weil das schien in Deutschland, im Haus der Kulturen der Welt, also auch einem modernen, zeitgenössischen Ort, schien das seltsam altertümlich, während dort im Iran wurde das total gefeiert, weil das Stück eben eine hohe Widerständigkeit gegen das Regime hatte, dadurch einen revolutionären Charakter, quasi so eine Aufbruchsstimmung und auch eine Möglichkeit von Widerstand hatte. Und das sind Dinge, die wir heute natürlich immer noch erleben und wo wir uns bei Stücken, die eben jetzt aus anderen Ländern kommen, müssen wir sehr genau überlegen, sind die übertragbar?
Also was lösen die auch
sind
aus?
Sind die Kontexte hier zu unseren Kontexten übertragbar? Mhm. Und das ist zwar nicht der einzige Grund, aber für mich auch ein Grund, warum wir sehr stark als internationaler Ort auch an der Diversifizierung vom Publikum arbeiten. Weil wir damit, also das ist nur ein Grund, aber damit entstehen auch andere Reaktionen aus dem Publikum auf die Stücke. Das heißt, diese Beziehung, über die wir am Anfang gesprochen haben, von den Spielerinnen und den Menschen im Zuschauerraum, verändert sich. Das ist nur einer von vielen Gründen. Also es geht auch allgemein um Diversität, aber das ist einer, der sehr interessant ist, wenn man sich Stücke anguckt.
Wenn ich dir so zuhöre, möchte ich dich direkt nach einem Rezept fragen. Vielleicht für die Zuhörenden nochmal als Kontext. Wir sitzen hier gerade in den Räumlichkeiten auf Kampnagel, Räumlichkeiten der Dramaturgie auch. Und für die Dramaturgie spielt ja die Form und das Format, mit der etwas eben dann inszeniert wird, ja eine ganz besondere Rolle. Und im Feld der historisch-politischen Bildungsarbeit würde ich jetzt mal sagen, ohne mich groß aus dem Fenster zu lehnen, ist die Form des Erzählens eigentlich relativ stark eingefahren und folgt eigentlich auch einstudierten Mustern. Wie schaut ihr denn im dramaturgischen Team auf den Zusammenhang von Form und Inhalt?
Das ist wirklich eine tolle Frage und auch super wichtig für das, was wir an Kunst produzieren. Da merkt man, dass du auch öfter mal hier vorbeikommst. Es interessiert uns tatsächlich nicht so doll, wenn man also das gilt jetzt für Kampnagel, für unsere Arbeit. Das heißt nicht, dass ich das ablehne, abwerten möchte oder sowas. Wenn man mit einer sehr klassischen Form ein sehr wichtiges Thema klassisch bearbeitet. Das ist eigentlich nicht, was wir auf Kampnagel normalerweise machen. Das kann auch mal vorkommen, aber das ist quasi eigentlich nicht das Ziel unserer Suche. Sondern das Ziel unserer Suche ist tatsächlich, wie schafft man für bestimmte Themen auch Formen, die vielleicht mehr Störpotenzial in Bezug auf das Thema haben, die ein Thema weiterführen, die das Thema auf eine Art verhandeln, auch von der Form her, dass es wirklich noch interessanter wird, dass es nicht nur um den Inhalt geht, sondern es geht immer auch um die Form natürlich in der Kunst.
Jetzt haben wir schon so viel über die Vielformatigkeit von Erinnerungspraktiken und von der Auseinandersetzung mit Vergangenheit bei euch hier auf Kampnagel gesprochen. Ich würde gerne von der Vielformatigkeit nochmal zum multidirektionalen Erinnerungspraxis kommen, weil ihr ja nicht nur erinnert um des Erinnern willens, sondern ja auch letzten Endes durchaus auch versucht, politische Akzente zu setzen und auch Statements eben auch in die Gesellschaft zurückzusenden. Und ja, die aktuelle Spielzeit hier bei euch auf Kampnagel steht ja unter dem Motto Echoes of Tomorrow. Und da spielt die Vergangenheit ja ganz explizit auch eine Rolle. Und ihr schreibt, dass Erinnerungskultur für euch das kollektive Wissen einer Gesellschaft um ihre eigene Vergangenheit meint, während sich Erinnerungspolitik dann auf den Prozess der Aushandlung darüber bezieht, was vergessen und was erinnert und damit eben Teil der Erinnerungskultur eben selbst auch wird. Und als Kampnagel wollt ihr ja eigentlich eine künstlerische Echokammer eben zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft schaffen. Und was meint ihr denn mit dieser künstlerischen Echokammer, wenn es genau darum geht, eben auch nochmal diesen Slogan von Echoes of Tomorrow auch nochmal sich genau vorzunehmen?
Also erstmal ist ja eine Echokammer, ich weiß nicht mal, ob wir das so gemeint haben, wie wir es geschrieben haben, aber wenn ich mir die ganzen Debatten des letzten Jahres in Deutschland oder seit dem 7. Oktober in Deutschland anschaue, ein Echo ist ja was Natürliches, was auch nicht manipuliert werden kann oder man kann nicht sagen, in welche Richtung das gehen soll, weil das ist ja ein physikalischer Prozess. Also das Echo kommt und geht gegen eine bestimmte, also der Schall geht gegen eine bestimmte Wand und das Echo kommt dann zurück. Also das kommt einfach, wie es kommt. Und dieses sich der Vergangenheit auch zuwenden, um Zukunft überhaupt verstehen zu können, aber wirklich mit dem Fokus auf verstehen können wollen und nicht dominieren wollen oder uminterpretieren wollen, sondern möglichst gut verstehen zu wollen, das ist, glaube ich, ein recht aktuelles Thema, wenn ich so auf die politische Situation in Europa und in den USA ist es nochmal eine Dimension anders. Also im Moment hat man so ein bisschen Gefahr, in den USA ist es besonders deutlich, ich kann damit erstmal anfangen, bin auch bereit natürlich über Deutschland zu reden und Europa, als würde da gerade ein Land, das quasi die demokratische Nation immer war, seine Geschichte verlieren oder die Basis der Geschichte, auf der dieses Land steht. Und das ist jetzt nicht ganz das erste Mal, es gab schon immer mal, wissen wir ja alle, in der amerikanischen Geschichte gab es auch immer mal wieder Verwerfungen unterschiedlichster Art. Aber was da im Moment passiert, ist ja eine Unberechenbarkeit, die ich jetzt eher mit Autokratie als mit Demokratie beschreiben würde. Und was für uns auch so gefährlich ist, neben dem, dass die USA ohnehin ein sehr wichtiges Land für Europa sind, waren und sind, jetzt vielleicht nicht mehr, aber eigentlich immer waren, auch eben als Schutzmacht, aber auch so als eine Art Vorbild für Demokratie, dass der Einfluss, und jetzt als Theaterfrau ist das auch besonders fatal, diese Bilder, die jetzt ständig produziert werden in den USA und uns vorgeführt, Bilder von Gefangenen, die jetzt zurück nach Venezuela geschickt werden, auf eine sehr brutale Art, die wir gestern, glaube ich, gesehen haben oder irgendwann in den letzten Tagen. Das Bild, was mich überhaupt nicht mehr verlässt, dass der Gazastreifen jetzt zum Ferienviertel für wohlhabende Menschen entsprechend der Riviera oder Hurghada in Ägypten werden soll. Und diese Bilder, die setzen sich so fest, also bei mir setzen die sich so fest in einer Art und Weise, wo ich denke, okay, da wird überall Freiheit und Demokratie, die geht zurück. Ich will jetzt nicht sagen schon, die wird total aufgelöst, aber die wird auf jeden Fall, es gibt keine verlässliche Freiheit mehr. Professorinnen werden entlassen, Wissenschaftlerinnen werden und so weiter. Und ja, also wir leben in so einer Zeit und das in Amerika, so dem Vorbild an Freiheit. Wir leben in einer Zeit, wo wir plötzlich anfangen müssen, also die Freiheit, ich würde mal sagen, wird so ein bisschen porös. Ja. Wir müssen eigentlich gucken, dass wir unsere Freiheiten auch verteidigen für die Zukunft.
Geschichten gehen verloren, wir erkämpfen uns Geschichten wieder zurück, um darüber nachzudenken, wie wir heute miteinander leben wollen und auch in Zukunft miteinander durchs Leben gehen möchten. Und das zeigt ja schon so ein bisschen, vielleicht mit dieser durchaus oftmals schon genutzt, Terminologie von Erinnerungskämpfen mal zu bedienen, dass Erinnerungskultur auch für euch alles andere eigentlich als statisch ist. Es ist etwas, worüber wir uns aktiv verständigen, mit was wir aushandeln, eben mit unterschiedlichen Interessen und unterschiedlichen gesellschaftlichen Entwürfen, die wir auch damit verbinden, mit dem Blick in die Vergangenheit und auch mit dem Blick dann eben auch in die Zukunft. Und ihr wollt ja Geschichte mit Blick auf unsere Gegenwart und Zukunft eben auch auf Kampnagel sehr stark verhandeln. Einfach mal so ein paar Veranstaltungstitel zu nennen, wie wieder die Normalität, Erinnerungskultur, Aktivismus und künstlerische Interventionen, die dann auch davon erzeugen, dass ihr mit Blick in die Vergangenheit die gegenwärtige Diskurse eben auch stark intervenieren möchtet. Und ihr mischt euch ein, ihr wollt mit Theaterprojekten wie Kein Schlussstrich auch auf eben bestimmte Leerstellen unserer Erinnerungskultur hinweisen. Ja, welches Potenzial hat denn eigentlich die Beschäftigung mit Vergangenheit eben generell für dich und für euch auf Kampnagel, um gegenwärtige Themen dann auch stärker so in den Blick zu nehmen? Und gerade die Frage von Demokratieverlust in den USA, also da ist immer der mahnende Blick in die Vergangenheit oder auch irgendwie ja auch ein Stück weit auch die vergessenen Kämpfe für das, wofür mal sich eingesetzt wurde in der Vergangenheit, auch immer ein wichtiger Blick dann eben zurück, um dann die Gegenwart besser zu bestimmen, so höre ich bei dir raus.
Genau, also ich weiß gar nicht, wie das eigentlich kam. Es gab, glaube ich, so unterschiedliche Wellen, dass wir uns auch mit der Vergangenheit beschäftigt haben. Und es ist ja einerseits am Theater so ein bisschen üblich, weil es werden ja bei uns jetzt nicht, aber in anderen Häusern werden ja auch viel alte Texte gespielt, also Texte von vor ein paar hundert Jahren oder im Ballett Partituren von vor ein paar hundert Jahren. Vielleicht beschäftigen wir uns deshalb, weil wir ja uns üblicherweise mit der Gegenwart und auch mit gegenwärtigen Texten beschäftigen und auch mit Texten, Inszenierungen, die wirklich direkt aus dem Heute entstanden sind. Vielleicht beschäftigen wir uns deshalb auch mit der Vergangenheit. Wir sind ja auch hier auf Kampnagel, wir sind ja eigentlich auch hier in einem zweifachen historischen Denkmal. Einerseits in der alten Kranfabrik, wo es im Dritten Reich, also wurden Kräne für den Hafen, die auch nicht nur in Hamburg sind, sondern die wurden weltweit auch exportiert, also in dieser Fabrik. Und gleichzeitig wurde ja diese Fabrik Anfang der 80er Jahre zu einem künstlerischen Avantgarde-Ort umgewandelt. Und für mich ist es wirklich, ich fühle mich immer so wie im doppelten Denkmal. Und in der Fabrik gab es auch im Dritten Reich Zwangsarbeit, wurden Waffen produziert. Auch damit haben wir uns in einem Projekt beschäftigt, in einem in einem sehr intensiven Rechercheprojekt mit einer zweijährigen Recherche, was heute quasi in unserer digitalen Kampnagel-Bibliothek liegt und die man einfach abrufen kann und auch übers Gelände gehen und dann darüber mehr erfährt. Ich glaube schon, dieses Gefühl, gegenwärtig heißt nicht nur gegenwärtig, sondern unsere Gegenwart basiert auf der Geschichte. Wir haben halt in Deutschland, wir haben die Geschichte des Faschismus, wir haben die Geschichte des Kolonialismus, obwohl ich in der Schule noch gelernt habe. Das ist das Einzige, was wir nicht gemacht haben. Kolonialstaaten besetzen, das stimmt ja auch nicht. Eben nicht ganz so viele wie manche andere Länder. Das wurde ja auch lange verniedlicht und unter den Teppich gekehrt. Und auch kein Schlussstrich, Morde an Menschen mit Migrationshintergrund wurde halt auch gerne unter den Tisch gekehrt. Und vor allem, und das ist ja auch interessant, wer wird eigentlich beleuchtet? Genau, es wurden immer die Täter beleuchtet, aber es wurde wenig über die Opferfamilien gesprochen. Das ist dann wieder so wie diese Geschichte der Siegenden, der Gewinner und nicht die Geschichte der Opfer. Und ja, ich glaube, das ist einfach interessant, sich damit zu beschäftigen. Die Vergangenheit konstituiert unsere Gegenwart. Und wir haben halt auch, im Gegensatz zu anderen Theatern, wir haben halt noch ein großes Pfund. Wir haben sehr viel Raum. Und weil wir so viel Raum haben, also auch so viele Räume, mal ganz konkret, in denen wir Dinge machen können, können wir halt auch Projekte sehr gut kontextualisieren. Wir können sehr gut, es gibt ja auch bei uns kein Haupt- und Nebenprogramm, aber wir können sehr gut Programme gegenüberstellen und die Menschen merken von selbst, dass die was miteinander zu tun haben. Ja? Und dann können wir auch noch Diskurse mit dazustellen. Ja. Und auch da merken die Menschen, die kommen, dass es was miteinander zu tun hat und fühlen sich dadurch auch, gerade wenn auch Communities zum Beispiel angesprochen werden, fühlen sich wohl in Räumen, in denen sie denken, da werden auch bestimmte Themen, die auch uns betreffen, verhandelt, sowohl in der Kunst als auch im Diskurs oder in einem aktivistischen Feld.
Ja. Steilvorlage für eine Tiefenbohrung, Amelie. genau, weil ihr auf Kampnagel ja auch vor allen Dingen Themen wie kollektiven Traumata und Trauerprozessen auch mit Blick auf marginalisierten Communities eben auch sehr, sehr viel Raum einräumt, was ich überaus spannend und auch wichtig finde, möchte ich den Punkt nochmal an der Stelle vertiefen. Denn bei eurem Beitrag zur Gesamtstädtischen Woche des Gedenkens hier in Hamburg 2022 habt ihr euch mit jüdisch situierte künstlerische Erinnerungspraktiken eben vertiefend auseinandergesetzt. Und dort schreibt ihr, Zitat, die Praktiken sind vereint im Denken in Verwobenheiten und im Partikularismus eines historischen und lebendigen Erinnerns. Und im Fokus der Podiumsdiskussion standen Imaginationsräume des solidarischen und intersektionalen Erinnerns für eine gerechte Zukunft. Und warum ist es denn für euch, für Kampnagel, für das Team Kampnagel so wichtig, eben solche intersektionalen Räume auch auf Kampnagel zu schaffen?
Die sind eigentlich einfach da. Also wir wollen die natürlich auch schaffen. Also wir haben sie auch sehr bewusst geschaffen. Naja, weil wir eben unser Ausgangspunkt ist eine diverse Gesellschaft, in der wir leben. Und diese diverse Gesellschaft, wenn du mich so fragst, würde ich gerne, und da sind wir auch noch lange nicht an dem eigentlich gesetzten Ziel, in jedem Bereich dieses Ortes wenigstens als Mikrokosmos abbilden. Ja, das ist ja wie, mir ist natürlich klar, dass ich damit die Welt nicht verändern kann. Ja. Aber trotzdem ist es natürlich gut, wenn du ein Ort bist. Und auch das, ich will auch gar nicht sagen, dass uns das schon 100% gelungen ist. Aber wenn du im besten Fall ein Ort bist, wo schwarze Menschen genauso gerne und undiskriminiert arbeiten können wie Menschen mit anderen Migrationshintergründen, wenn queere Menschen, Transmenschen sich hier wohlfühlen. Wie gesagt, wir, obwohl wir da viel dran arbeiten, sind da noch lange nicht im Bereich Insel der Seligen angekommen. Aber ich finde, das ist das Ziel, dass überall, also auf der Bühne ist es am einfachsten, weil das ist quasi unser Programm. Da kannst du das alles darstellen. Aber das Ziel ist natürlich, dass es im gesamten Betrieb und im besten Fall auch in der Zuschauerinnenschaft sich repräsentiert. Und aus meiner Sicht, es gab ja mal vor vielen Jahren ein Projekt von Rimini Protokoll, um mal wieder zum Theater zurückzukommen. Ja. Das hieß 100% die Stadt. Also wenn wir jetzt auf Hamburg das nehmen, ist es 100% Hamburg, wo sie versucht haben, mit 100 Menschen aus der Stadt möglichst die gesamte Stadt abzubilden. Das ist natürlich ziemlich komplex. Da muss man dann sagen, okay, 40%, also so und so viel Prozent sind Kinder, so und so Jugendliche, Erwachsene, so und so viel Prozent haben einen Einwanderungshintergrund, welchen, so und so viel sind Männer, Frauen, trans und so weiter, nicht binär, queer und sehr komplexes Projekt. Keine Ahnung, ob Ihnen das jetzt komplett gelungen ist unter statistischen Aspekten. Aber das ist, wenn ich sagen würde, was ist meine Vision, dass ich das genau auch in meinem Haus, in unserem Betrieb, auf den Bühnen, da klappt es schon am besten, und auch im Zuschauerraum widerspiegelt. Und das ist ein langer Weg. Und wenn man diesen Weg mal beschreitet, dann sieht man einfach, wie wenig alle Kulturinstitutionen darauf geachtet haben in den letzten Jahrzehnten, wie weiß eigentlich auch alle unsere Kulturinstitutionen sind. Und deshalb, da sind wir schon ein Stückchen vorangekommen, aber es ist auch noch ein ganz schön weiter Weg.
Also ihr wollt Spiegelbild der diversen Gesellschaft, diversen Stadtgesellschaft sein. Und der Blick in die Vergangenheit ist ja auch immer so etwas, was irgendwie schon die Möglichkeiten bereithält, eben auch sich miteinander zu verständigen, woher die unterschiedlichen Communities kommen, was die unterschiedlichen Erfahrungskontexte auch sind und dann auch zu schauen, wie man auch solidarisch miteinander eben auch durchs Leben geht. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mich zu dem Punkt führt, dass ja in der heutigen Zeit auch genau trotzdem immer wieder eigentlich von Intersektionalität ausgehende, dann sogenannte multidirektionale Erinnerungspraktiken auch in Deutschland immer wieder auch in der Kritik stehen, in die Kritik geraten. Und im Fokus dabei steht dann ja auch oftmals die Auseinandersetzung mit dem immer noch brutal waltenden Krieg eben in den palästinensischen Autonomiegebieten und die verquickte Frage, was denn dann sozusagen eben auch die richtigen Lehren aus einem in Deutschland dann eben auch stark gemachten nie wieder am Ende sind. Und nehmen wir eure erinnerungskulturelle Arbeit und die entfachten Erinnerungskämpfe in Deutschland, wie ich sie jetzt mal nennen möchte, eben nochmal zum Ausgangspunkt. Wie ist es denn eben um die Erinnerungskultur in Deutschland mit Blick auf Meinungs- und Kunstfreiheit bestellt, Amelie? Und wenn wir gerade nochmal reflektieren, dass es ja darum geht, eben mit der Auseinandersetzung mit Vergangenheit eben auch ein solidarisches Miteinander im Hier und Jetzt eben auch zu entfachen zu wollen.
Also es ist tatsächlich so, dass eigentlich in den letzten anderthalb Jahren schon was passiert ist, was ich mir niemals hätte vorstellen können, dass es in Deutschland passieren kann. Nämlich, dass wir uns darüber unterhalten müssen, ob es Probleme gibt, Skandale, mediale Auseinandersetzungen, wenn wir bestimmte Künstlerinnen, Musikerinnen, Speakerin einladen. Das ist eine Tatsache. Und dabei, das wissen wir ja auch, ist es in Deutschland im Moment so, dass ich persönlich das Gefühl habe, dass die Ausgewogenheit nicht wirklich gesichert ist. Diese Debatte, die wir jetzt haben seit dem 7. Oktober, die Debatte ist insofern schwierig, sie ist halt sehr ideologisch. Und eigentlich war das schon immer so. Also ich weiß nicht, wenn ich vor 20 Jahren in Israel war, war das auch schon so. Wenn ich in Israel war, wurde mir erzählt, wie schlimm die Gebiete drumherum sind. Dann bin ich nach Ramallah gefahren. Dann die Situation in dieser Region ist halt eine Katastrophe. Und jetzt sind wir eben durch den 7. Oktober, sind wir da auf eine Art und Weise Teil dieser Situation und Teil der Kämpfe um die Situation, das konnte man sich einfach nicht vorstellen, dass sowas passieren könnte. Und wir haben ja auch schon gemeinsame Veranstaltungen gemacht, wo wir auch nicht wussten, wird was passieren, wenn wir zum Beispiel Michael Rosberg einladen. Und dann ist es interessanterweise vollkommen unproblematisch. Gab es einen sehr interessanten Vortrag und Debatte über multidirektionale Erinnerung. Aber in Berlin zum Beispiel, an den Universitäten, also es gibt jetzt weitere Klauseln, werden gerade debattiert. Es geht um Fragen wie, muss der Verfassungsschutz Universitäten kontrollieren? Das ist vielleicht so ein bisschen wie in den 70er Jahren beim radikalen Erlass. Also es ist da konnten ja Menschen, die als Kommunisten, glaube ich, ist schon ein bisschen lange her, aber ich glaube, es war so, Menschen, die Kommunisten waren oder als Kommunisten geoutet wurden, durften nicht Beamte werden. Und das wurde halt immer überprüft. Es wurde immer überprüft, ob man Beamter werden darf. Aber jetzt geht es ja noch weiter. Wenn der Verfassungsschutz an Universitäten kommt, dann ist eben die Frage, was das bedeutet. Oder es geht um Klauseln, die in die Förderrichtlinien reinkommen, wo sich Künstlerinnen verorten müssen, um Geld zu bekommen, oder wo sie sich nicht verorten dürfen. Also zum Beispiel, also im Kern von dieser Debatte steht ja die Frage nach einer BDS-Nähe. Und ich bin selber jetzt keine Person, die für Boykott ist. Aber die Frage, da muss ich jetzt eigentlich, kommt jetzt auch der Verfassungsschutz, zum Beispiel Kunstinstitutionen überprüfen, oder müssen wir selber eine Art vorgeschaltet alle Künstlerinnen überprüfen? Das ist eine Frage, die gerade im Raum steht. Und das ist natürlich hochproblematisch und gefährdet aus meiner Sicht sowohl die Freiheit der Kunst als auch die Freiheit des Kuratierens. Ja, da müssen wir gucken, wie wir damit umgehen.
Das ist auch eine neue Situation für euch. Es ging ja lange Zeit ja vor allen Dingen auch um Erkämpfen neuer Freiheit. Und jetzt, wenn ich dir so zuhöre, geht es ein Stück weit auch wieder um das Erhalten bestimmter Freiheiten, wenn ich dich richtig verstehe. Also, weil das ist ja gerade mit Blick auch auf die, mit Blick auf den erstarkenden Rechtspopulismus und so weiter und so fort, ja auch nochmal Themenkomplexe, die jetzt vielleicht so ein bisschen auch wieder euch dahin bringen, in Situation eben auch Errungenschaften, auf die wir uns irgendwie geeinigt haben, auch wieder zu verteidigen,
ja,
ein Stück weit.
Also, es ist ganz interessant, weil vorhin hattest du ja gesagt, wir haben 2022 diese Frage von jüdischem Leben auch bearbeitet. Das war eigentlich das Ergebnis einer Reflexion von uns, welche Gruppen, dass wir uns viel auch mit Gruppen beschäftigen, die ausgeschlossen sind, also oder zumindest diskriminiert werden oder ausgeschlossen sind aus gesellschaftlichen Diskursen / diskriminiert werden. Und dabei fiel uns auf, dass wir uns eigentlich mit jüdischen Mitmenschen nicht so viel beschäftigt hatten. Und es fiel uns als Leerstelle auf und wir dachten, das müssen wir jetzt verstärkt machen. Das war damals der Ausgangspunkt. Also um quasi auch diese Frage mal in Augenschein zu nehmen, die in den Jahren vor dem 7. Oktober sich erstmal nicht so sehr aufgedrängt hat, wie zum Beispiel das Schicksal von geflüchteten Menschen. Also das weiß ich, dass man gesagt hat, das wollen wir nicht machen. Wir haben auch immer Künstlerinnen aus Israel eingeladen. Und ehrlich gesagt, ob Künstlerinnen jüdisch oder nicht jüdisch sind, habe ich früher oft gar nicht gewusst. Das ist so neu, dass man sich damit beschäftigt. Wir haben aber auch viele jüdische Künstlerinnen natürlich im Programm gehabt über die Jahrzehnte. Und es stimmt, ich habe mich heute erst mit einer Dramaturgin darüber unterhalten, da ging es jetzt nicht um die Frage von Antisemitismus, ich sage es mal in Anführungszeichen, oder Pro-Palästina, sage ich auch in Anführungszeichen, weil ich das beides, also Pro-Palästina finde ich ein blödes Wort, ich sage ja auch nicht Pro-Deutsch oder Pro-Irgendwas. Antisemitismus ist natürlich ein Phänomen, das aus meiner Sicht in unserer Gesellschaft gab es immer Antisemitismus, auch nach der Nazizeit, der hat nie aufgehört, der ganz lange wurde nicht drüber gesprochen und irgendwann wurde es wieder salonfähig, das hat sich auch wie so eingeschlichen wieder in unsere Gesellschaft, so ganz langsam. Ich glaube, schon seit den 70er, 80er Jahren plötzlich konnte man wieder darüber sprechen. Aber insgesamt, um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, ja, ich habe auch das Gefühl, wir waren eigentlich in vielen Themen, also jetzt nicht nur auf Kampnagel, sondern auch in Deutschland, wir sind eigentlich ganz schön weit gekommen. Mhm. Also auch in diesen ganzen Fragen um Queerness, Trans, in Fragen, wie arbeiten wir eigentlich inklusiv, wie können wir besser Menschen mit Behinderung auch quasi ansprechen, was braucht man dafür auch, was ist mit Menschen mit Flucht- und Einwanderungserfahrung. Und jetzt sind wir tatsächlich an dem Punkt, dass ich auch eher denke, wir müssen den Stand, den wir erreicht haben, also auch als Deutschland, wir müssen den eher verteidigen, als dass wir gerade so richtig weit
nach vorne gehen.
Man ist eher in der Frage, wie können wir jetzt erstmal das Halten an Freiheit, was wir für viele Gruppen auch gemeinsam als Gesellschaft erreicht haben. Und das ist natürlich ein bisschen bitter, weil an dem Punkt, dass alle gleich behandelt werden, sind wir leider noch nicht angekommen gewesen.
Ja. Jetzt haben wir über so viele Themen gesprochen, Amelie, dass es mir schon schwerfällt, eigentlich so einen gewissen Abbinder jetzt zu finden. Aber ich glaube, es ist vielleicht ganz interessant, nochmal den Blick auf die Themen zu wenden, die wir jetzt angeschnitten haben, also euer vielformatiges Programm hier auf Kampnagel, aber letzten Endes auch die Frage von Körperlichkeit und Leiblichkeit, die Darstellung von Vergangenheit eben in performativen Künsten. Und was ich wirklich interessant finde, ist eigentlich, dass ja Vergangenheit im posttraumatischen Theater eben, die Vergangenheit im posttraumatischen Theater zu verhandeln, eigentlich immer auch einhergeht mit dem Brechen von konventionellen Annahmen darüber, was eigentlich Geschichte eigentlich auch ist und darstellt und welche Funktion auch der Blick in die Vergangenheit für uns und unsere Gesellschaft heute hat. Und da habt ihr ja auf Kampnagel wirklich total interessante und spannende Ansätze auch schon gefunden, eben auch nochmal unkonventioneller den Blick in die Vergangenheit auch zu wagen. Und deswegen würde ich gerne mit der Frage an dich enden, Amelie, unterm Strich, wie sieht denn für dich die Erinnerungskultur denn von morgen aus, die eben jene Momente performative Künste eben auch stärker berücksichtigt, zum Beispiel die Auflösung von Zeitstrukturen, über die wir nochmal irgendwie mit Blick auf das Eingangsstatement auf Heiner Müller gestellt haben. Also wie sieht so eine Erinnerungskultur von morgen aus eben in so einem Idealbild für dich, wenn du jetzt einfach mal so ein bisschen träumen dürftest, die eben genau den Ansatz performativer Künste stärker eben auch mit einbezieht?
Das Entscheidende ist, es gibt halt keinen eindimensionalen Narrationsstrang. Das gilt für die Erinnerungskultur und das gilt auch für das, was wir auf der Bühne machen oder wie wir auch denken oder wie wir versuchen zu denken. Das ist ja eine Erkenntnis, die man so langsam oder in seinem Leben, wenn man jung ist, irgendwann kommt man dazu, das stimmt einfach nicht. Es gibt nicht diesen einen Strang. Es gibt nicht diesen Strang, Geschichte ist, dass da unterschiedliche Politikerinnen waren und unterschiedliche Dinge gemacht haben. Sondern da war auch eine Gesellschaft, da war Menschen, da war eine Arbeiterinnenschaft, die plötzlich fast keine Arbeiterinnenschaft mehr waren. Da waren Menschen, die ursprünglich mal ganz lange fälschlicherweise Gastarbeiterin hießen und plötzlich hat man gemerkt, das ist Teil unserer Bevölkerung. Da sind Menschen unabdingbar wichtig geworden, weil sie hier waren. Das ist ja, wie diese Investigativrecherche kam von letztes Jahr von Korrektiv, dass Millionen von Menschen, also dass die AfD plant, Millionen von Menschen abzuschieben. Überall haben wir auch Menschen mit Einwanderungshintergrund und die brauchen wir auch, die können wir gar nicht ersetzen. Das war interessant. Plötzlich haben es alle gemerkt. Vor kurzem noch immer viele gedacht, das sind Gastarbeiterinnen und plötzlich gemerkt, nein, die sind Teile unserer Gesellschaft, die gehören dazu, zahlen übrigens auch Steuern und so weiter. Und ich glaube, dieses von unterschiedlichen Seiten auf Gesellschaft und auf Geschichte zu kommen, ohne zu gucken, ohne einen stringenten Narrationsstrang. Das ist ja auch, was man in den Debatten gerne sagt, wir brauchen auch andere Narrative aus anderen Perspektiven, dass unsere Gesellschaft besser verstanden wird in der Vielfältigkeit, in der sie ist. Ich glaube, das ist, wo das Nachdenken über Geschichte ja auch schon lange ist, aber wo auch in der Performance, die sich damit beschäftigt, wo wir genau auch daran arbeiten.
Ja, danke, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst, Amelie.
Sehr gerne, hat Riesenspaß gemacht.
Das war unser Geschichte ist Gegenwart-Podcast mit Amelie Deuffelhardt über die Funktion des Theaters als Ort aktiver, gelebter und vielstimmiger Erinnerungskultur. Weitere Hinweise zu Amelie Deuffelhardt, aber auch zum Thema des Podcasts und zu allem, was rund um das Thema hier interessant ist in dieser Folge, finden Sie in den Shownotes. Dies haben wir da alles für Sie zusammengestellt und da gibt es natürlich auch den Link zur Website unseres Programms eCommemoration. Bei der Körberstiftung auf der Homepage finden Sie alles, was Sie rund um unseren Bereich Geschichte und Politik interessant finden könnten. Und ja, da gibt es natürlich auch alle Folgen unseres History and Politics Podcasts. Aber da Sie uns heute ja hören, hoffe ich, den haben Sie sowieso schon abonniert und sind ein Fan von uns. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zum Podcast haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an gp@körber-stiftung.de. Sie dürfen uns auch gerne bewerten auf den einschlägigen Portalen. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute für Sie, hoffentlich bis zur nächsten Folge und tschüss aus Hamburg.